Das sind meine drei Fragen. Der Petrus sagt im 1. Petrusbrief, dass Gaben zum Dienst am anderen gegeben sind. So wie jeder von euch eine Gabe empfangen hat, dient damit einander. Auch Epheser 4 redet von der Erbauung vom Leib, von den anderen. Also die Zungenrede wäre von allen Gaben die allereinzige, die gegeben worden ist zur Selbstauferbauung. Es wäre die einzige Ausnahme. Alle anderen Gaben sind gegeben für die Gemeinde, für die Gesamtgemeinde, für die anderen, außer die Zungenrede. Das ist die erste Frage, die ich habe. Warum da? Zweite. In der Regel verfallen wir dort, wo man von Herzen redet, automatisch unsere Muttersprache. Man sagt, beten, zählen und fluchen. Das sagt man immer in der Muttersprache. Auch wenn man jemandem die Liebe bekunden will, dann tut man das am einfachsten in der Muttersprache. Jetzt ist es aber so, dass man Gott gegenüber das plötzlich in einer unbekannten Sprache tun sollen, die man selber nicht versteht. Das ist die zweite Frage, die ich habe. Aber ich sage das nicht kritisierend. Das sind einfach Fragen, die ich habe. Versteht das richtig? Die dritte Frage, die ich habe, Leute, die die Gabe haben, oder die sagen, sie hätten die Gabe in dem Sinn, sagen oft, die Gabe tut mir extrem gut. Das hat meine Gottesbeziehung unerkannt bereichert, erfüllt. Meine Frage ist es fair, wenn Jesus den einen eine Gabe gibt, die anscheinend extrem wohltut und aufbaut, und anderen gibt er die Gabe einfach nicht und enthält ihnen etwas Wichtiges für die Beziehung mit ihm vor. Das ist nicht einfach eine Gabe, wo, wie alle anderen, wo man etwas kann oder nicht kann. Die einen können jetzt halt predigen, die anderen nicht. Die einen können evangelisieren, die anderen nicht. Die einen können dienen, die anderen weniger. Sondern da geht es um eine Gabe, die anscheinend ganz wesentliche Segen auslöst in der Beziehung zu Jesus. Und Jesus schenkt die einen und die anderen nicht. Das ist meine Frage. Entspricht das Gottes gutem, gebendem Wesen? Entspricht das dem? Das sind drei Fragen, die ich habe. Ich werde euch heute Abend eine Auslegung zur Zungenrede präsentieren, wo ich im Moment glaube, sie ist stimmig. Das heisst, hört gut zu, ich neige im Moment in die Richtung. Ich neige sehr stark im Moment in die Richtung. Ihr müsst die Meinung, bitte schaut euch die Auslegung an mit ihren Argumenten. Ihr müsst die nicht übernehmen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn ihr sie mal gehört habt und wisst, einfach wie ich im Moment, aktuell, heute, am 29. November, darüber denke. Alles, was ich jetzt euch aber sage, steht immer unter dem Hintergrund, meine Erkenntnis ist Stückwert. Es könnte tatsächlich sein. Eventuell. Unter Umständen. Vielleicht. Dass ich falsch liege. Darum habe ich absolut kein Problem damit, wenn in meinem Umfeld, auch Freunde von mir, wenn die das Zungenreden in dieser Form, wie ich es euch vorher gezeigt habe, praktizieren, für sich selber oder auch in einer Gebetsgemeinschaft mit mir zusammen praktizieren, auch wenn ich eine andere Haltung dazu habe. Es kann sein, dass ich mal einmal Skibein ginge und sage, heb das Gelenk zu, jetzt bin ich am Betten, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, wenn du da die ganze Zeit vor dich einbrabbelst. Das kann sein, das sage ich aber auch einem, der die ganze Zeit vor sich einbrabbelt und sagt, jawohl, Jesus, jawohl, Amen, Amen, Jesus, jawohl, ja, Herr, sage ich einmal, ah, schwieg, jetzt bin ich am Betten, du kannst den nachher. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, oder? Aber so läuft das. Und darum habe ich auch gar keine Mühe, wenn neben mir eine Zunge betet, vielleicht ging in denen mal oder so, aber... Wie tue ich persönlich... Sprachenrede auslegen. Für mich ist Zungenrede die Fähigkeit, eine menschliche Sprache zu reden, obwohl man die Sprache nicht oder nur mangelhaft erlernt hat. Die Fähigkeit, eine menschliche Sprache zu reden, obwohl man die Sprache nicht oder nur mangelhaft erlernt hat. Beispiel. Die Apostelgeschichte Apostelgeschichte 2, wo plötzlich, kommen wir dann nachher drauf, wo plötzlich anfangen, an Pfingsten in die Zunge reden Und im Text heißt es, die Umstehenden sagen, wie hören wir sie ein jeder in unserer eigenen Mundart reden. Das Wort ist dort Dialektos. Dialektos. Wie hören wir sie in unserem eigenen Dialekt sprechen? Übrigens, wisst ihr, wie Dialekte entstanden sind? Wisst ihr nicht? Am 8. Schöpfungstag hat Gott Dialekte geschaffen. Zuerst der Berner. Dann haben die Berner gesagt, nur nicht gesprengt. Nachher Basler. Basler haben gesagt, ja oder no. Nachher Bündner. Bündner haben gesagt, Can, komm vom Hügel oben runter. Und für die Walliser ist kein Dialekt mehr übrig geblieben. Kein Dialekt für die Walliser. Und die sind ganz enttäuscht gewesen, dass es kein Dialekt gibt für die Walliser. Und dann haben sie geheißen und haben gesagt, Herr, das kannst du nicht bringen. Und Gott hat zu ihnen gesagt, ja nur Bürstli, der redest halt so wie ich. Okay? Also, Zungenrede. Gab eine Sprache zu reden, die man so nicht gelernt hat. Eine menschliche, echte Sprache. Zweites Beispiel, der Bruce Olsen. Auch wieder in seinem Buch, ich schwöre es bei diesem Kreuz, ich töte euch. Ich lese es euch nicht vor, könnt selber lesen. Der Stamm, den er zum Glauben geführt hat, hat sich entschieden und hat gesagt, wir wollen zu einem Nachbarvolk gehen und wollen denen von Jesus erzählen. Der Bruce Olsen sagt, ja, aber, schreibt dann, die haben eine ganz andere Sprache geredet. Völlig anders. Nicht einfach ein anderer Dialekt, eine völlig andere Sprache. Aber er hatte Mühe gehabt, er hätte seinen Indianern nicht können sagen, er sollte vielleicht nicht gehen, weil er gefunden, wenn die schon wollen, von sich aus anderen von Jesus erzählen, kannst du ja nicht sagen, dürfen nicht, oder? Also hat er zitternd und zagend gesagt, ja, der geht halt. Dann sind die gegangen. Und nach einer Weile kommen sie zurück, einige Wochen, und er schreibt, als sie zurückkehrten, suchte ich Arabadoika auf, voller Spannung, was er berichten werde. Wie ist es euch ergangen, fragte ich. Er war beim Pfeileschnitzen und schaute mit seinem vertrauten, schiefen Grinsen zu mir auf. Wunderbar, sagte er. Sie hatten noch nichts von Jesus gewusst. Haben sie euch verstanden? Oh ja, wir haben ihnen sehr viel von Jesus erzählt. Ja, ihr habt mit ihnen geredet. Antwort, natürlich. Arabadoika war etwas beunruhigt über meine Überraschung. Wie würdest du es denn gemacht haben, fragt er. Was hättest denn du gemacht? Natürlich haben wir mit ihnen geredet. Oh, sagte ich, genauso. Aber woher wisst ihr, dass sie euch verstanden haben? Wieder schaute er verwundert rein. Sie haben uns doch gesagt, dass sie uns verstanden. Unsere Botschaft löste große Aufregung und Freude aus, Brutschko. Du sagst also, dass ihr euren Mund geöffnet und zu den Yukos gesprochen habt und sie verstanden euch und sagten etwas zu euch und ihr habt sie verstanden? Antwort, ja natürlich. Die Sprache der Yukos ist nicht ein Motilonendialekt, sondern eine völlig andersartige, eigenständige Sprache. Man kann keinesfalls von der einen Sprache auf die andere schließen. Dennoch bin ich überzeugt, dass Arabadoika und die anderen nicht logen. Lügen ist bei den Motilonen fast unbekannt und es gab für sie auch keinen Grund zu lügen. Außerdem ist da die Tatsache, dass es jetzt im Tiefland plötzlich Christen gibt, wo vorher keine waren. Was ist da? Für mich Sprachenrede. Drittes Beispiel. Der Peter Regetz vom Jans-Team war an einer Pastorenkonferenz. Er leitet eine internationale Schule, er kann ganz viel Sprache, aber er kann nicht Portugiesisch. Und er ist auf Brasilien und hat gedacht zu Brasilien, ich habe ja Spanisch, ich habe Italienisch, das geht ja schon, kein Problem, oder? Und ist am Sonntag in den Gottesdienst und hat gesagt, Herr, ich gehe jetzt in die Predigt, ich will gerne zuhören. Du weißt, ich kann Spanisch, ich kann Italienisch, das kommt ja schon gut. Und dann sagt er, dann ist ein altes, verschrumpeltes Priesterli reingekumpelt und hat hinter der Kanzel eine Predigt gehalten. Und der Peter Regen sagt, und ich habe nur verstanden, du schmau, nur so, oder? Portugiesisch, kein Wort hat er verstanden. Völlig enttäuscht geht er heim. Zwei Jahre später geht er wieder auf Brasilien, die gleiche Missionsstation, Gesundheit. Wir können sonst nachher beten, dass der Herr deine Räume wegnimmt. Geht wieder in die Missionsstation und Gott sagt, Herr, ich gehe zweiten Anlauf, ich gehe wieder in die Gemeinde, in die gleiche Gemeinde. Du weißt, letztes Mal habe ich kein Wort verstanden bei dem Priester, schenkt das heute ein anderer, der vorne steht. Er geht in den Gottesdienst, hockt ab, wer läuft rein? Dreimal könnt ihr raten. Das kleine, verschrumpfelte, alte Priesterli. Und fängt an zu predigen. Du Schmau. Dann sagt Peter Regetz, hat uns erzählt, in dem Moment habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, das kann es nicht sein. Ich bin extra da, um Gottes Wort zu hören und jetzt ist wieder der alte, verschrumpelte Kerl da. Jetzt musst du etwas machen. Und er sagt, in dem Moment sei es gewesen, wie wenn Gott ihm zwei Stöpsel aus den Ohren rausgenommen hat. Und von dem Moment weg kann er fließend Portugiesisch reden, verstehen und lesen. Was ist das? Für mich die Frage von der Zunge redet. Einige von euch haben William Lehrig, kennen den William Lehrig. Er hat Ähnliches erlebt mit dem Deutsch. Ich selber habe Ähnliches erlebt mit Englisch. Also ich hatte zwar wohl Englisch gehabt, irgendwo mal in der Sek und so, und ich bin sicher, habe sicher eine Affinität für Sprache und bin sprachbegabt. Aber ich habe nicht wirklich so gut Englisch können, dass ich keine theologische Fachliteratur oder so lesen konnte. Ich hätte mir das nie zugetraut. Während der Bibelschulzeit habe ich ein Buch in die Hand genommen, ein Fachbuch, ein theologisches Fachbuch. Die weiss noch wie heute, ich habe mir da überhaupt nicht zugetraut, das zu lesen. Und habe gebetet und habe gesagt, Herr, hilf mir, dass ich das verstehe. Und habe angefangen und habe es einfach verstanden. Begriff, theologische Fachbegriff, den ich noch nie gehört habe. Und ich habe die verstanden. Seitdem kann ich Englisch, fließend, in Wort und Schrift. Einfach so. Wenn ich mit Amerikanern zusammen bin, fragen die mich, woher kommst du? Bist du jetzt Amerika gewesen? Du redest anscheinend völlig akzentfrei. Oder sie fragen mich, ob ich aus Kanada sei. Das gibt es auch solche, die meinen, ich sei aus Kanada. Dann sage ich meistens, nein, ich sei nicht aus Kanada. Ich komme aus dem Wallis. Aber für mich ein Wunder. Für mich ein Wunder bis heute. Und manchmal ist mir das zu wenig bewusst, aber ich habe so viel profitiert für die Gemeinde von dieser Gabe. Ich wäre heute nie an dem Punkt theologisch, wo ich bin, wenn ich nicht so viel hätte können auf Englisch lesen und hören, wie ich hätte können. Ich frage mich auch, was ist das? Ich würde jetzt, bei mir bin ich zurückgehalten, jetzt zu sagen, da ist Sprache redet bei mir oder so. Aber ich glaube, da hat Gott sicher auch etwas gewirkt. Welche Aussagen können wir von der Bibel her, vom Neuen Testament her zum Thema Sprachenrede machen? Die Gabe kommt in drei Büchern vor. In Markus 16, im Schluss, dort eindeutig im missionarischen Kontext. In der Apostelgeschichte, natürlich ab Pfingsten und noch in zwei anderen Kapiteln, die wir angeschaut haben. Und in 1. Korinther 12 bis 14. Dort kommt die Gabe vor. Sie wird oft übersetzt mit «in anderen Zungen sprechen». Das Wort, das griechische Wort für Zunge, Glossa, das vorkommt im Text, ist aber das normale Wort für eine menschliche Sprache. Das Wort Glossa kann beides bedeuten. Zunge, das Organ, oder eine Sprache, eine normale Sprache. In der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, wird es mindestens 30 Mal für Sprache gebraucht. Das Wort oder man muss vielleicht so sagen, heilsgeschichtlich. Dort, wo das Zungenreden das erste Mal vorkommt, Apostelgeschichte 2 ab Pfingsten, wird das Wort Dialektos, Synonym für Glossa, gebraucht. Die Apostel haben also nicht einfach irgendetwas geredet, sondern sie haben eine Sprache geredet. Eine Sprache, die die Umstehenden gesagt haben, das ist ein Dialekt. Es wird ja sogar aufgezählt, die Apostelgeschichte 2. Was für Dialekte? Sie entsetzten sich und wunderten sich und sagten, sind nicht all diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserem eigenen Dialekt, in dem wir geboren sind, sprechen? Nämlich Parther, Meder, Elamiter, Mesopotamier, Judäer, Kappadokier, Leute von Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten, die Gegend von Libyen gegen Kyrene hin, auch die hierweilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren eigenen Dialekten reden? Die haben Walliserdeutsch geredet. Bündnerdeutsch, Italienisch, Französisch, was weiß ich, die Sprachen natürlich, die da aufgeführt sind. Auch das griechische Wort für aus, wo oft in den deutschen Bibeln übersetzt wird mit Auslegung von Zungenrede, ist eigentlich das Wort Hermeneia. Es bedeutet wörtlich von einer Sprache in eine andere übersetzen. Das heisst eigentlich nicht auslegen, es heisst vielmehr übersetzen. Auch da unterstützt die Annahme, dass Zungenrede in der Bibel eine Sprachenrede ist. Für was ist die Sprachenrede? Die Sprachenrede hat eindeutig ein Ziel. Sie richtet sich an Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Auch der Paulus sagt, Sprachenreden sind Zeichen für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, diesen Menschen in ihrer Sprache Jesus lieb machen, von den grossen Taten Gottes reden können. So verstand ich Apostelgeschichte 2, so wie es da steht. Entscheidend ist nicht das Phänomen, sondern der Inhalt der Botschaft. Also der Sprachenredner ist da nicht irgendein Medium, sondern der weiß, was er erzählt. Der Verstand ist nicht ausgeschaltet, er weiß, was er sagt. Dass der Paulus Zungenreden in Apostelgeschichte 2 nicht vom Zungenreden bei den Korinther unterscheidet, da muss uns eigentlich, von dem her muss ich eigentlich davon ausgehen, es ist das Gleiche. Ich kann nicht sagen, im Korintherbrief haben wir ein anderes Zungenreden als in der Apostelgeschichte. Es wird nie so beschrieben. Ich gehe davon aus, es ist das Gleiche, es ist nur natürlich. Nicht alle können die Sprache reden, das ist klar, das haben wir letztes Mal angeschaut. Nicht alle haben die Gabe. Sprachenreden kann man auch nicht erlernen. Das ist nicht etwas, was man lernen kann. Persönliche Erfahrung von mir mit einem Charismatiker, der ihn gefragt hat, ob er die Gabe von der Zungenrede hätte, hat er mir gesagt, nein, ich habe sie nicht, aber wenn du willst, kann er beibringen, wie du es lernen kannst. Ich, während der Bibelschulzeit war das, ich war völlig schockiert. Ich habe gedacht, wie soll ich jetzt das einordnen? Er kann es nicht, kann mir aber beibringen, wie man es macht. Für mich sehr verwirrend gewesen. Die Bibel sagt, die Zuteilung der Gaben ist allein der Souveränität vom Heiligen Geist zuzuschreiben. Das ist etwas, was man nicht lernen kann. Entweder schenkt Gott das oder schenkt es einfach nicht. Aber erlernen kann man es sicher nicht. 1. Korinther 12, dort braucht Paulus das Wort Glossa, eben Sprache oder Zunge, und redet dann quasi von der Auslegung. Dort braucht er für das Wort, das übersetzt wird mit Auslegen, braucht er das Wort Hermeneia, was eben heisst übersetzen von einer Sprache in die andere. Er redet auch von mancherlei Sprachenrede. Im griechischen Text braucht er das Wort Genos für mancherlei. Das ist das Wort, wo wir heute das Wort Gen kommt vom Wort Genos. Es meint im Griechischen eigentlich Familie, Rasse, Nation. Das unterstützt die Annahme, dass verschiedene Sprachen, gerettete Sprachen gemeint sind. 1. Korinther 14 redet vom Zweck vom Zungenreden. Der Paulus sagt, es sei ein Gerichtszeichen über Israel. Das Zungenreden. Wie ist das zu verstehen? Dass Gottes Evangelium den Heiden in ihrer Sprache weitergibt, das war ein Zeichen für Israel, ein Gerichtszeichen. Bis jetzt hat Gott sich nur Israel offenbart. Nur in ihrer Sprache, Hebräisch. Jetzt auf einmal fängt Gott an, Medisch, Persisch, Berndeutsch, Walliserdeutsch reden. Das ist ein Zeichen für Israel. Ein Anstoß für die Juden, dass das Evangelium der Heiden verkündet wird und erst noch in ihrer Sprache. 1. Korinther 14, 27. Sprachenred soll ausgeleitet oder eben beziehungsweise übersetzt werden, damit es einen Sinn gibt. Der Paulus sagt sogar, 1. Korinther 14, Vers 13, der Redner und der Ausleger können ein und die gleiche Person sein. Damit weiss der Zungenredner, der Sprachenredner also, wann er sagt, auch da unterstützt, dass Zungenrede eine Sprache ist. All diese Punkte zeigen bis jetzt, dass die Auslegung, dass Zungenrede nicht ein ekstatisches Reden in einer nicht menschlichen Sprache ist, wo man selber nicht weiss, was man sagt, all das unterstützt eigentlich die Annahme, es ist eine Sprache, eine menschliche Sprache. Kiswahili, Mandarin, Japanisch, was auch immer. Zungenreden, sagt Paulus, ist minderwertig in der Gemeinde. Im Vergleich zur Weissägung, das ist auch klar, wer in einer Fremdsprache redet, erbaut sich selber. Das ist in meinen Augen nicht im Sinn von dieser Geistesgabe, weil niemand versteht ihn, nur Gott versteht ihn. Darum sagt Paulus, wer prophetisch redet, nicht in Zunge redet, sondern wer weissagt, wer der Gemeinde etwas weiter sagt, der baut die Gemeinde positiv. Denkt nochmal dran, Gaben sind nie für uns, sie sind immer zum Nutzen gegeben für andere. Interessant, sogar der Werner Kniesel, er ist Leiter vom Buch Eck, grösste Pfingstgemeinde in der Schweiz, beschreibt in seinem Buch er beschreibt in seinem Buch «Der Heilige Geist im Leben der Christen» beschreibt er eine Situation, wo eine Frau in die Zunge betet und dabei einen latinischen Psalm zitiert. Obwohl der Kniesel Charismatiker ist und das Zungenreden eigentlich praktiziert im Sinn von, es ist nicht eine menschliche Sprache, es ist etwas Übernatürliches, was aus der Tiefe von meinem Herz rauskommt, das ich selber nicht verstehe, obwohl er das so praktiziert, sagt er doch, ich kenne eine Frau, die hat die Zunge geredet und hat Latinisch geredet dabei. Also selbst er sagt, das kann tatsächlich eine richtige Sprache sein. Vielleicht 5 Fragen dazu. Wenn die Zunge redet, vor allem im missionarischen Kontext Sinn macht, also wenn es so ist, dass das eine Gabe ist, die Gott vor allem in der Mission will brauchen. Warum sagt Paulus dann im 1. Korintherbrief, in der Gemeinde sollen 2 oder 3 hintereinander reden? Warum sagt er nicht, in der Gemeinde hat Zungenrede gar nichts zu suchen? Das ist für nichts in der Gemeinde. Die Antwort ist, Vers 26 und 27 sind als Frage zu lesen. Hat jeder von euch eine Zungenrede, hat jeder von euch einen Psalm, hat jeder von euch eine Weissagung? Die Antwort ist nein. Nicht jeder hat das alles beim Gottesdienst. Das wäre auch vollkommen sinnlos, wenn jeder das alles hat. Der Zweck des Gottesdienstes ist nicht, dass jeder sich hervortut, sondern dass alle erbaut werden. Alles geschehe zur Erbauung. Es kann durchaus sein, dass Gott zur Gemeinde will reden in einer fremden Sprache, wenn ein Fremdsprachiger da ist. Das will der Paulus auch gar nicht verhindern. Also ich sage immer, das Beste, was uns passieren kann, wenn ein Thailänder in den Gottesdienst kommt und der kennt Jesus noch nicht, das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn einer Gabe von der Sprachenrede überkommt und dem auf Thailändisch das Evangelium sagen kann. Wir anderen sitzen wahrscheinlich in der Gemeinde und werden sagen, ziemlich komisch, was blabbert der auch da vorne? Wir verstehen nur Bahnhof. Aber der Thailänder wird sagen, Halleluja, ich habe es begriffen. Schön ist natürlich nachher, wenn der, der Thailändisch geredet hat, das auch noch übersetzt und sagt, hörst Kollege, da war jetzt gerade Thailändisch gewesen, danke Herr, ich habe dem das Evangelium erklärt und so weiter. Der Paulus will also gar nicht hindern, dass man in die Zunge redet in der Gemeinde. Aber er sagt, es soll in einer gewissen Ordnung passieren. Der ganze Abschnitt steht unter dem Aspekt, es soll in Anstand passieren. Zweite Frage, warum sagt der Paulus, der, der in Sprache redet, redet zu Gott und er redet im Geist Geheimnis, sagt er dort. Ist damit nicht klar, dass Zungenreden eben gleich eine Gebetssprache ist und dass es nicht so ist, wie ich das sehe? Meine Antwort, das Wort Beten kommt in den Versen 1 bis 5, da im 1. Korintherbrief Kapitel 14, gar nie vor. Da geht es nicht darum, dass jemand die Zunge in der Gemeinde betet, sondern dass jemand die Zunge vor der Gemeinde, laut von vorne, redet. Wenn niemand versteht in der Gemeinde, wenn niemand da versteht, was ich sage, dann ist das ein Mysterium, das ist ein Geheimnis. Also wenn ich jetzt da anfangen würde, auf Kiswahili reden, es lenkt ja schon Walliserdeutsch, oder? Wenn ich da auf Walliserdeutsch rede, sage ich dir, das ist ja alles gut und recht, was du erzählt hast heute Abend. Jesus hat sicher Freude daran, aber ich habe es nicht verstanden. Kannst du es übersetzen? Insofern redet der, der in die Zunge redet, wohl zu Gott. Der Paulus will nicht die Praxis vom Beten in die Zunge gut heißen, sondern er sagt mit tadelndem Unterton, was bedeutet, wenn jemand die Gabe vom Sprachenreden für sich missbraucht. Weil das war das Problem bei den Korinther. Da haben zu viel können Sprachen reden. Aber statt dass sie auf den Marktplatz gegangen wären und evangelisiert hätten, haben sie angefangen, die Gabe für sich selber zu nehmen. Sie haben angefangen, sich selber aufzubauen damit. Ich muss auch ja sagen, mir tut das gut, wenn ich auf Englisch bete. Noch viel besser tut es mir, wenn ich auf Englisch bete vor anderen Leuten. Sieht gut aus und macht sich gut und alle sagen, wow, kannst du gut Englisch. Es tut mir gut, aber es dient nur mir. Es dient niemandem sonst. Da ist auch der Paulus tadelt. Er in der Gemeinde Fremdsprache redet. Der redet für alle anderen unverständlich. Für die ist es ein unverständliches Geheimnis, was er sagt. Gott versteht es wohl, aber die Leute nicht. Und der Paulus tadelt da die Sprachenredner, weil sie die Gabe für sich selber missbrauchen, statt sie dafür einzusetzen, für was sie gedacht ist. Nämlich Menschen zu gewinnen für Jesus. Auch Vers 14 geht in eine ähnliche Richtung. Der Paulus sagt, wenn ich in einer anderen Zunge bete. Er sagt nicht, dass er das macht, das ist hypothetisch. Der Sprachenredner versteht wohl, was er betet. Für ihn ist es kein unverständliches Gestammel. Aber es ist nicht sinnvoll. Es macht keinen Sinn für die anderen. Dritte Frage. Warum kommt Sprachenreden gerade im Korintherbrief so oft vor? Wir haben das eigentlich nur im Korintherbrief. Sonst, glaube ich, kaum in einem anderen Brief. Warum gerade in Korinth? Korinth war eine Hafenstadt, multikulturelles Gepräge. Dort hat man Leute aus aller Welt Länder, aus aller Herren Länder. Und darum ist es kein Wunder, dass die Gemeinde dort gesegnet war mit der Gabe vom Sprachenreden. In meinen Augen in überwiegendem Mass. Die Gemeinde hat ganz viele gehabt, die die Sprachengabe hatten. Warum? Weil das eine multikulturelle Stadt war. Mit sehr, sehr vielen Leuten aus anderen Ländern. Aber die Gabe hatten, haben sie falsch angewendet. So persönliche Aufbauung. Ich bringe da immer das Beispiel von meinem Schwiegervater. Mein Schwiegervater hat einen Traktor. Der hat den gekauft. Jetzt fragt er, wer hat einen Traktor mit Zungenreden zu tun, oder? Der hat einen Traktor gekauft und hat den zurecht gemacht. Er hat alles auseinandergenommen, geflickt und putzt und gemacht. Der ist jetzt wieder tipptopp, der Traktor. Und am Sonntag hockt mein Schwiegervater auf den Traktor und macht einen Sonntagsausflug auf seinem Traktor. Das ist gut und recht. Es tut ihm wahnsinnig gut, meinem Schwiegervater. Aber der Traktor gehört nicht am Sonntag auf die Strasse. Der gehört dem Wertig eigentlich aufs Feld. Warum? Der ist gebaut worden zum Fruchtbringen. Und nicht, dass man damit ausfährt am Sonntagmorgen. Das Gleiche sage ich von der Sprachenrede. Die ist gemacht worden und gegeben worden zum Fruchtbringen. Nicht für dich selber. Wenn der Sprachenredner bei vollem Verstand ist, wenn er weiss, also wenn ich meine Auslegung stimmt, weiss er ja, wann er sagt, oder? Er weiss ja, wann er sagt. Wenn das so ist, warum sagt denn der Paulus, 1. Korinther 14, der, der betet, dem sein Verstand sei fruchtleer? Ist das nicht gleich so, dass also der Paulus sagt, innerlich betet etwas, aber der Kopf versteht nicht, was betet wird? Meine Antwort wäre, der Paulus trennt da nicht den Geist und den Verstand im Sinn von, man redet in Ekstase im Geist oder man redet im Bewusstsein mit dem Verstand. Die Bedeutung von dem Wort, das Paulus dafür Verstand braucht, das griechische Wort Nous, das ist sehr gross. Es kann bedeuten Verstand, Gesinnung, Sinn, Aussage, Bedeutung von Wörtern. Wenn der Paulus sagt, es ist ohne Bedeutung, Bedeutung ist fruchtleer, der Sinn ist fruchtleer, will er damit sagen, es macht keinen Sinn für die anderen. Wieder, sie verstehen es nicht. 1. Korinther 14 würde ich so übersetzen, dass der Paulus dort sagt, wenn ich in einer Fremdsprache bete, so bete zwar mein Geist, mein Innerstes, aber meine Aussage ist fruchtleer für die Zuhörer. Ich will beten mit meinem Innersten, ich will aber auch beten mit Aussagekraft. Ich will Lob singen mit dem Geist, mit meinem Inneren, aber ich will auch Lob singen mit Aussagekraft. In der Versammlung, in der Gemeinde, rede ich lieber 5 Worte mit Aussagekraft, auf dass ich andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Fremdsprache. Der Paulus würde sagen, Dani, redest du gescheiter 5 Worte auf Deutsch als 10.000 auf Englisch in der Gemeinde. Und ich müsste sagen, recht hast. Letzte Frage, wenn die Zunge redet, eine menschliche Sprache ist, warum redet denn der Paulus in 1. Korinther 13 von einer Engelssprache? Der Paulus sagt da, 1. Korinther 13, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden, das kennen die Verse, gibt es also nicht gleiche Sprache von den Engeln. Antwort von mir, der Ausdruck, die Sprache der Engel, kommt nur da im Neuen Testament, in der ganzen Bibel vor, sonst nie nicht. Allein da wäre schon ein Grund zum sagen, man darf keine Theologie aufbauen von himmlischen Sprachen, wenn es nur eine Stelle gibt, die das sagt. Darüber aus, der ganze Abschnitt ist hypothetisch. Wenn ich würde, sagt der Paulus, wenn es möglich wäre, wenn man das könnte, das heisst aber nicht, dass man es kann. Der Fokus ist entscheidend. Und der liegt auf der Liebe. Der Paulus sagt, selbst wenn das alles möglich wäre, das zu tun, was ich hier aufzähle, ich klammere, was nicht gesagt ist, dass man es kann, Klammer zu, würde es nichts bringen, wenn es ohne Liebe wäre. Der Korinther, wo die Zungenrede zur eigenen Erbauung missbraucht haben, die haben lieblos gehandelt an den anderen. Es ist lieblos, in der Gemeinde in einer Sprache zu reden, die die anderen nicht verstehen. Das ist nicht liebevoll. Das ist die Grundhaltung, die Paulus hat. Gibt es das Sprachenreden, so wie ich es auslege, auch heute noch? Ich behaupte eindeutig ja. Beispiel habe ich euch gebracht. Die anticharismatische Auslegung, die sagt, Zungenrede gibt es nicht mehr, seit das Neue Testament fertig ist, da werdet ihr auch immer wieder hören, da lehne ich ab. Also einfach zu sagen, das gibt es nicht mehr, da finde ich, da wird dem Text nicht gerecht. Es gibt auch heute noch Zungenreden, so wie ich es jetzt euch gesagt habe, im missionarischen Kontext, in der beschriebenen Form. Die Gabe von der Auslegung von der Zungenrede würde ich analog und sehr konsistent zu dieser Auslegung als Fähigkeit beschreiben, eine Sprache, die man gehört und nicht gelernt hat, zu übersetzen, sodass sie verstanden wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich Recht habe und meine Auslegung vom Zungenreden stimmt, wenn das ein Reden in einer fremden Sprache ist, ist natürlich die Frage, wie ordnet man das charismatische Zungenreden denn ein? Ich würde 3 mögliche Quellen nennen. Ich würde sagen, A, es ist richtige Sprachenrede, also jemand redet, Kisoaheli, Mandarin, was weiß ich, wir verstehen es einfach nicht. Aber wenn er das macht, dann habe ich das Gefühl, dann ist er am falschen Ort. Dann sollte er eigentlich nicht zu tun hocken und nicht zu Fisch, sondern dann sollte er irgendwo in die Mission. Das ist das Erste. Das Zweite, ich glaube, es gibt auch psychische Zungenrede. Also jemand wünscht sich einfach ganz fest die Gabe zu haben. Und weil er sich das so fest wünscht und auch sich in einem Umfeld vielleicht bewegt, wo ihm das immer wieder entgegenkommt, kann er das plötzlich auch. Das ist nichts Spezielles, das ist so. Also ich habe gerade jetzt auf 20 Minuten einen Artikel gelesen, zum Beispiel, es gibt heute, in der Psychologie gibt es Krankheitsbilder heute, wo es noch nie gegeben hat. Selbstverletzung zum Beispiel hat es jahrhundertelang das fast nicht gegeben. Ist heute eines der gängigsten Krankheitsbilder in der Psychologie, in den psychischen Erkrankungen, die wir haben. Junge Mädchen, die sich schneiden oder ritzen oder rupfen oder irgend so. Dafür hat es eine Phase gegeben, wo man ganz viel hysterische Ohnmacht hatte. Das war ein Krankheitsbild in der Psychologie. Mit dem hat man sich auseinandergesetzt. Gibt es heute nicht mehr. Man weiß nicht, warum. Frauen sind heute nicht weniger hysterisch als auch noch dazumal. Aber sie kennen anscheinend nicht mehr Ohnmacht. Man weiß nicht, woher. So glaube ich auch, dass wenn du dich aufhaltest in einem Kreis, wo man das Zungenreden so praktiziert, dass der Wunsch, die Gabe auch zu haben, auch so stark werden, dass man es auf das Mal auch hat. Das glaube ich, das kann sein. Das Dritte. Ich muss das sagen. Wir kennen ekstatisches Zungenreden auch aus dem okkulten Umfeld. Christen sind lange nicht die Einzigen, die in Zungen reden. Wir kennen genau das gleiche Phänomen in heidnischen Religionen, wir kennen es im Hinduismus, wir kennen es Kundalini zum Beispiel ist so etwas. Also wir kennen das und dort kommt es uns eindeutig okkult entgegen. Aber, ich selber kann das nicht nachweisen, woher kommt das. Und ich maße mir nie an, jemandem aus Gesicht zuzusagen, bei dir ist es dämonisch, bei dir ist es psychisch, bei dir ist es echt. Das kann ich nicht. Sind vorsichtig. Also, ich höre schon wieder die Anticharismatiker, die sagen, alle, die in die Zunge reden können, sind vom Teufel besessen. Also, das ist Quatsch. Das ist sicher nicht so. So, und jetzt. Aber. Und das Aber ist sehr, sehr bitter. Was ist, wenn ich nicht recht habe? Und wenn es Zungenred als bettende Himmelssprache halt doch gibt. Was ist, wenn meine ganze Auslegung falsch ist? Was ich sehr unwahrscheinlich finde, aber es könnte ja gleich sein, oder? Es könnte ja gleich sein. Dann würde ich Folgendes sagen. Erstens, der Geist teilt Gaben so aus, wie er will. Zungenrede ist eine Gabe und nicht etwas, das erlernbar ist. Jesus schenkt da oder er schenkt es nicht. Mach dir keine Gedanken darum, wenn Jesus dir nicht geschenkt hat. Sei nicht enttäuscht, sei nicht traurig. Er teilt so aus, wie er will. Zweitens, Gottes Geist teilt Gaben individuell aus. Nicht alle haben alle Gaben. Darum muss auch nicht jeder können, Zunge reden oder in Zunge beten. Das muss nicht sein. Das ist ein Geschenk, das Jesus individuell zuteilt, so wie er will. In dem Fall, wer Zunge redet, tatsächlich primär zur Selbstauferbauung denkt. In der Gemeinde gilt lieber 5 Worte in normaler Sprache als 10'000 in Zunge. Wenn im Rahmen der Gemeinde oder vom Gottesdienst in Zunge geredet wird, dann sagt der Paulus ganz klar, höchstens 2 oder 3 nacheinander und nur wenn jemand da ist, der es auslegen kann. Das bedeutet für mich jetzt, ich habe für mich selber, ich habe eine Haltung, theologisch, wie ich es Zungenreden im Moment aktuell jetzt erkläre. Aber wenn jemand für sich selber in die Zunge betet und das anders sieht, trennt mich das überhaupt nicht von dem. Überhaupt nicht. Das ist für mich ein voller Bruder oder eine Schwester in Jesus und ich bete und ringe mit dem genau gleich. Habe ich ging vielleicht einmal, wenn es mal zu laut wird oder so, weil ich sage, ich kann so nicht mehr beten, nimm doch Rücksicht auf mich. Aber das ist für mich überhaupt kein Problem. Jetzt hat Elisabeth gefragt, ob sie etwas weiter sagen darf, weil Elisabeth ist überzeugt, ich liege falsch. Nein, nein. Elisabeth hat ein anderes Erlebnis gemacht. Sie hat das anders erlebt. Sie hat die Gabe so erlebt und so bekommen, wie ich das am Anfang beschrieben habe. Also einfach als es starkes Reden von innen her, vom Herz her, zu Jesus hin, zur Selbstauferbauung. Und sie hat mich gefragt, darf ich das heute Abend so weiter sagen? Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Weil es könnte wirklich sein, dass ich falsch liege. Und dann denke ich, ist es wichtig und gut, wenn ihr die Seite einfach auch gehört habt. Und auch, ich denke, es ist auch gut, dass ihr auch spürt, da ist überhaupt nicht irgendwie Angst oder Bedrohung oder so da, sondern das geht sehr gut miteinander. Also jetzt... Du wirst das Schlusswort haben heute Abend. He? Gut.
Also, ich habe heute Dani angerufen und habe ihm erzählt, weil ja heute Abend das Thema ist vom Sprachengebet, dass ich das im Sommer vor einem Jahr, Sommer, also Juli 12, habe ich das bekommen. Und zwar daheim auf dem Sofa. Ich möchte jetzt noch kurz noch sagen, wie es so ein Vorgeschichte noch war. Ich durfte das ICL Grundseminar und Aufbauseminar besuchen. Und im Aufbauseminar war auch eines das Thema vom Heiligen Geist. Und das ist, ich war sehr gespannt, was wir dort hören werden. Und dann, ich muss sagen, ich bin auch ähnlich, wie wir es jetzt hier gehört haben. Ich habe mich nie so intensiv befasst mit dem Heiligen Geist, weil ich bin dann zum Glauben gekommen, wo das eher so ganz krass unterschieden ist worden, so in den 80er Jahren. Und wenn ich in der Buchhandlung war, habe ich immer so bei den Prophetien und Heiligen und diesen Sachen, dort habe ich nie reingeschaut in diese Bücher, weil ich einfach wie eine Angst gespürt habe. Also, und dann an diesem Tag ist in diesem ICL-Seminar angeboten worden, man dürfte, wenn man das will, dürfen wir für sich beten. Und dann habe ich das gemacht, aber es ist nichts passiert. Und dann habe ich gedacht, also, das soll es nicht sein. Aber der Wunsch und die Sehnsucht, einfach wirklich nahe bei Jesus zu sein und wirklich die Sehnsucht zu haben, einfach in dieser persönlichen Begegnung mit Jesus dürfen, zu wachsen, das war eigentlich das, was nachher fest in mir entstanden ist. Und ich habe auch gemerkt, ich bin ein Individuum und alle anderen sind auch Individuum und Gott hat auch einen individuellen Plan mit jedem Menschen. Und so ist es auch mit den Gaben vom Heiligen Geist. Und in dieser Phase, wo ich nachher das Sprachengebet dürfen überkommen, das war während der stillen Zeit gewesen. Während der stillen Zeit habe ich einfach plötzlich, ich hatte ein Buch vor mir, ich wollte den Titel lesen laut und ich konnte nicht den Titel lesen, so wie er gestanden ist. Und ich habe wieder probiert und es ist wieder nicht gegangen, den Titel zu lesen. Und in dem Moment habe ich einfach gemerkt, jetzt ist etwas passiert. Jetzt hat mir Gott das Sprachengebet geschenkt, weil ich habe wie ein kleines Kind davon ein bisschen probieren und üben. Und ich habe einfach Gott davon danken, auch für das. Und seither brauche ich es in der Stille. Ich brauche es, wenn ich unterwegs bin, beim Laufen oder im Auto. Und ich merke, das tut gut, das tut aufbauen. Und ich kann mich ganz nahe einfach wirklich mit Jesus verbunden wissen. Und ich brauche aber auch die Bibel jeden Tag. Das muss ich auch sagen. Ich will nicht einfach nur sagen, dass ich mit dem Sprachengebet mich nur allein aufbaue, sondern es ist auch die Bibel. Es sind auch normale Gebete. Es ist Gemeinschaft. Es ist alles. So.
Super. Merci. Also ich denke, ich darf drüber klatschen. Weil ich finde es unmutig, dass du das weiter gesagt hast. Ich habe gesagt zu Elisabeth, wir machen es, von mir her darfst du es gerne heute Abend weiter sagen, wir machen es so. Ich schaue dich dann fest an und wenn du das Gefühl hast, nach meinem Teil willst du es nicht mehr machen, dann machst du es nicht und sonst ist es gut. Und was mir wichtig ist, oder jetzt in dieser ganzen Frage, ich hoffe, das habt ihr auch gespürt, wenn man in dieser Frage auch nicht gleicher Meinung ist, macht das überhaupt nichts. Ich kann genau gleich gemeinsam unterwegs sein, ohne einander etwas abzusprechen. Ohne jetzt zu sagen, du liegst falsch oder ich liege falsch oder irgend so, sondern wichtig ist, gemeinsam einen Weg zu gehen. Und das muss Platz haben. Und wir haben auch miteinander noch geredet, Frank und ich. Und vielleicht kannst du noch am Schluss etwas sagen, weil ich weiss, da brennt dir auch unter den Nägeln, was du mir gesagt hast. Aber das finde ich, solltest du sagen, nicht ich.
Also für mich ist eigentlich wichtig im Ganzen, das, was der Paulus dort auch sagt. Du sagst, die Sprache soll nicht das Wichtigste sein. Also ich glaube, die haben ein riesen Ghetto gehabt, der dort gemeint. Man hat sich über die Sprache gestritten. Und das ist mir wichtig. Wenn das zur Auseinandersetzung wird, unserer Gemeinde, dann sind wir genau auf das hineingehauen, wo der Paulus dort sagt, hey, schaut, dass es verständlich ist und macht kein Gestürm um die Sprache. Und ich glaube, das ist das, was Daniel auch mein Anliegen ist. Auch wenn wir dort am Ringen sind miteinander, auch um die Frage, und ich muss sagen, ich habe kein Problem mit der Ansicht von Daniel. Ich muss sagen, es ist ohne mögliche Auslegung. Und ich habe auch viele Fragen. Die ähnlichen Fragen, die Daniel auch hat, gerade bei der Zungenrede, wo ich muss sagen, ja, wie gehen wir wirklich gut damit um? Ich glaube, wir gehen dann gut damit um, wenn wir miteinander einen guten Weg finden, wie es der Paulus so beschreibt. Und sagt, wir wollen in der Gemeinde ein gutes Miteinander haben, wo vor allem zählt, dass Menschen dürfen Klarheit haben durch klare Worte. Und da, wo die Zunge in der Gemeinde ist und wenn jemand eine Zunge redet hat, dass die auch Platz hat, aber dann in den Ordnungen, wo der Paulus nachher auch sagt. Und ich finde es einen spannenden Text. Ich bin weiter am Ringen dran. Ich habe Dani gesagt, es ist gut, dürfen manchmal verschiedene Ansichten zu haben, die mal gegenüberzustellen und nachher auch miteinander dran zu bleiben. Und zu sagen, es muss nicht zwischen uns stehen, das finde ich super. Wir haben da jetzt absolut kein Problem. Und das Gefühl, aber zu merken, wir haben den gleichen Fokus. Wir haben den gleichen Fokus, so in der Gemeinde dürfen mit diesem Thema unterwegs sein und zu sagen, wir schließen das nicht aus, aber wir wissen, was da ist. Auch in dieser Art und Weise, wie es der Paulus im 1. Korinther 14 sagt, auch wirklich damit umgehen in der Gemeinde.
Okay, gut, merci vielmals. Also, wir machen es so mit den Fragen, vielleicht habt ihr Fragen, aber ich mache euch Mut, leset das Manuskript, weil dort werdet ihr wirklich Begründung dafür haben. Und wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt uns, mir oder Frank, die doch aufs nächste Mal. Wir wären sehr froh, wenn ihr uns eure Fragen würdet geben, die ihr jetzt auch nach dem Seminar habt, früh genug, vielleicht bis am Sonntag oder so. Das ist sicher nicht schlecht, wenn wir am Sonntag ein bisschen etwas hättet von euch. Dann wissen wir, auf was können wir uns nächstes Mal vielleicht auch auf eure...
Bis am Dienstag Morgen.
Lenkt. Nein, am Montag machen wir eh nicht, das schlafen wir. Dienstag, ja. Tönt uns doch die schicken per Mail. Da wäre unsere grosse Hilfe. Dann können wir auch darauf eingehen. Okay? Gut. Das ist, sobald wir fertig sind, schalten wir es auf. Weil das sind etwa 100... Ich bin jetzt da auf Seite 161. Also wir könnten... Ich habe schon gedacht, wir sollten eigentlich ein Buch rausgeben. Der Heilige Geist von Dani Rohner und von Frank Bigler und Dani Rohner. Weil du bist 100%, ich bin ja nur der zweite Pastor da. Also gut. Jawohl, genau. 100 von dir, 60 von mir. Gut, okay. Kommt gut heim. Merci für eure Geduld und dass ihr zugelassen habt. Ade.